Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Politik-Podcast, Folge 12 heute. Wir zeichnen auf einen Tag, nachdem sich CDU und CSU 10 Stunden lang zusammengesetzt haben und einen, sie nennen es Kompromiss, ausgehandelt haben zur sogenannten Obergrenze. Mit mir im Studio sitzen noch zwei weitere Kollegen, die sich damit auch beschäftigen und die sich mal selber vorstellen.
Nämlich Gudula Geuter.
Und Stefan Detjen.
Wir drei sitzen alle, jeder selbst ausgedruckt vor einem abfotografierten Papier, Regelwerk zur Migration. Das sind 1,5 Seiten, da steht dieser sogenannte Kompromiss drauf.
Nicht allzu eng bedruckt.
Ja, genau.
Ziemlich lockerer Text.
Ganz genau. Schon mit der ein oder anderen Anmerkung von uns. Ist das denn aus eurer Sicht ein guter Kompromiss? Also was würdet ihr sagen, Stefan?
Ich würde zunächst mal sagen, das ist ein klassischer Kompromiss. So wie Angela Merkel das gelernt hat, Kompromisse auszuhandeln in nächtlichen Verhandlungen über den Konflikt in der Ukraine oder bei EU-Räten. Und sie hat ja vorher den zentralen Maßstab genannt. Sie hat gesagt, jeder muss da sozusagen aufrechten Hauptes oder wie sie es gesagt hat, rausgehen können, ohne sich selbst zu verleugnen. Und das ist ja offenkundig gelungen.
Ja, das ist ja allein schon dadurch gelungen, dass wir jetzt endlich mal wissen, worüber wir reden. Wir haben jetzt endlich mal... Ziel der Sache war ja eben, dass man auch mit anderen reden kann. Und das ist einfach viel einfacher, wenn man ansatzweise weiß, was ein Schlagwort wie Obergrenze überhaupt bedeuten soll, dass man das überhaupt mal ausklammelt.
Oder worüber wir nicht reden, denn der Begriff Obergrenze kommt nicht vor. Also ich wüsste nach wie vor nicht, was eine Obergrenze sein soll.
Und das war ja eben die Schwierigkeit mit dem Wort, dass das niemand wusste, dass das auch die CSU nicht erklären konnte. Und insofern wäre das Wichtigste, finde ich, dass man jetzt mal weiß, wovon man redet. Und da sind viele Härten drin und da ist sicherlich auch vieles drin, wo Teile der CDU schlucken mussten, aber man weiß wenigstens, worüber man verhandelt.
Ja, also ich finde das, um nochmal auf die Obergrenze zurückzukommen, ich habe die CSU ja die letzten Jahre begleitet und fand das immer wahnsinnig interessant, dass dieser Begriff Obergrenze da vor sich hergetragen wurde, wie so eine Monstranz und immer wieder betont wurde, wichtig, 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 muss in den Koalitionsvertrag, ohne gehen wir gar nicht raus. Und dass auch im Wahlkampf die Leute wahnsinnig auf die Bäume gejagt hat und vielleicht am Ende sogar ja dafür gesorgt hat, dass die CSU dieses Wahlergebnis bekommen hat, dass sie eben nicht gesagt hat, was eine Obergrenze ist. Ich hatte ja am Freitag nochmal das Interview der Woche mit Alexander Dobrindt aufgezeichnet und habe versucht, ihn da zu drängen, was er denn unter einer Obergrenze versteht. Schlauer bin ich nicht geworden. Jetzt wissen wir, dass der Begriff nicht so wichtig ist. Und,
aber die Zahl ist drin.
200.000,
das ist natürlich das, was Seehofer dazu motiviert, dir zu sagen, ich habe unser wichtigstes Anliegen erreicht, vorhin in der Pressekonferenz mit Angela Merkel. Und ich glaube, wenn man sieht, was nicht drin steht, dann ist das schon eine Erwartung, die man ja bei CSU-Leuten gerade an der Basis, wenn man da unterwegs war, immer hören konnte, nämlich eine Möglichkeit, nämlich die Vorstellung, wenn sich sowas wie 2015 wiederholt, dann marschiert die Bundespolizei an den deutschen Grenzen aus und weist Leute, auch wenn sie sagen Asyl, zurück. Das ist, wenn ich das richtig sehe, damit nicht mehr vereinbar.
Das ist nicht damit vereinbar und das hat Horst Seehofer ja heute in der Pressekonferenz auch ausdrücklich gesagt, dass es eben, er hat das gesagt in Zusammenhang, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, mit den Aufnahme- und Rückführungszentren, dass das eben besser ist, als an der Grenze zurückzuweisen und dass es um ein solches Regime eben gerade auch bei einer solchen Zahl nicht geht. Aber wenn ich zu der Zahl gerade noch mal was sagen darf, wir hatten im vergangenen Jahr ungefähr 350.000, das heißt deutlich mehr, nur 150.000 davon sind allein in den ersten 2 Monaten gekommen. Und danach waren die ersten Monate danach immer noch deutlich höher. Das heißt, 200.000 ist jetzt eine Zahl, wenn die Situation so bleibt, wie sie derzeit ist, mit Luft. Und dann haben wir ja zusätzlich eben noch den Passus drin, wenn sich die Situation verändert, dann kann sich auch die Zahl verändern. Und insofern ist das eine interessante, also Obergrenze würde ich das auch nicht nennen.
Was ist es denn eigentlich, also Gudula, du bist ja unsere Rechts- und Innenexpertin und was ich mich gefragt habe, ist, wie das denn tatsächlich dann umsetzbar ist. Also ist das was man in Gesetz gießen kann, gießen muss? Also die CSU oder will ja gern oder die CDU auch wollen ja, dass das dann vom Bundestag am Ende entschieden wird, dass nach bestimmten Situationen dieser Richtwert von 200.000 auch angepasst werden kann, je nach wirtschaftlicher Situation oder ob Krisen außerhalb Deutschlands sind.
Ich werde mich hüten, dazu eine Meinung zu äußern. Das weiß niemand. Also das haben eben auch zum Beispiel die Grünen gesagt, dass das ein Punkt ist, der wesentlich sein wird in den Sondierungsverhandlungen, was das überhaupt sein soll. Also wenn man es positiv wenden will, es steht ja in dem Papier drin, wenn sich die Situation ändert, dann soll sich der Bundestag damit befassen. In welcher Form auch immer, das steht nicht drin. Und das finde ich schon mal eine ganz wichtige Festlegung, weil ein Vorwurf ja eben auch war, dass im Jahr 2015 das ein Alleingang der Kanzlerin gewesen sei und man das sozusagen damit schon mal ausgeschlossen hat. Man hat ein parlamentarisches Verfahren, wie auch immer das dann ausgestaltet wird. Und das hieße eben zum Beispiel auch, wenn eine Opposition irgendeine Art der Handlung oder eine Veränderung der Zahl, wo man ja gar nicht weiß, wie die verändert werden soll, weil ja niemand abgewiesen wird, aber dass auf jeden Fall eine Opposition auch eine Gegenposition formulieren müsste und man darüber auch wieder konkret über echte Dinge redet. Also das wäre die positive Seite, aber ob das ein Gesetz sein soll oder was man überhaupt mit der Zahl dann machen soll.
Und man hat eine Situation nach dieser Vereinbarung ja, in dem, auch so wie wir es jetzt von der CSU interpretiert bekommen, das ist eine Integrationsobergrenze, das ist eine Richtschnur, da sind bestimmte noch nicht weit, in ihren Konsequenzen noch nicht weiter definierte Kapazitätsgrenzen, wo wir möglicherweise ja auch das Argument erleben müssen, bei den Zahlen, wie wir sie im Moment haben, sind wir weit unterhalb der Möglichkeiten, die wir aus humanitären Gründen aufnehmen können. Und was heißt das dann eigentlich? Etwa für die anderen Teile in dem Papier, die ja auch interessant sind, nämlich Möglichkeiten für legale Migration zu erweitern und zu öffnen.
Ja, das ist einer der großen Punkte noch in dem Papier und das ist ja auch so was, was wichtig wird für die Koalitionsverhandlungen. Da hast du, Gudula, bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen, schon gesagt, dir ist da vor allem, was die legale Migration betrifft, was aufgefallen in der Pressekonferenz, die Angela Merkel und Horst Seehofer gegeben
haben. Genau, es gibt zwei Wege der legalen Migration, die hier angesprochen sind. Das eine sind Relocation und Resettlement, das heißt, das sind Kontingente, über die wir reden, entweder aus Europa oder aus anderen Staaten, das heißt de facto aus Flüchtlingsheimen, also aus Flüchtlingslagern, wahrscheinlich überwiegend in Nordafrika. Und der andere Weg ist die legale Arbeitsmigration. Und nun gibt es ja diesen eigenen kleinen Absatz Migration.
Man muss sagen, dieser erste Teil Relocation und Resettlement fällt unter diese 200.000er-Zahl.
Ist die aber eigens angesprochen.
Nicht. Genau.
Genau. Und die ist aber eben, das ist auch wichtig, ist eigens angesprochen. Das heißt, das ist etwas, wo man durchaus auch sagen kann, wenn wir weit drunter bleiben, kann damit vielleicht auch gemeint sein, das soll durchaus stattfinden und vielleicht auch mehr als bisher. Es hat eine Weile nicht mehr stattgefunden.
Also das ist doch das Einfallstor für die Grünen. Anstelle der Grünen müsste man doch jetzt eigentlich an dieser Stelle sagen, bis zur Größe von 200.000 füllen wir sozusagen diese Kapazitätsgrenze aus. Denn Deutschland sollte ja das tun, was es kann. Hier haben wir eine Zahl. Ja. Wir wollen massive Relocation-Resettlement-Programme haben.
Und der andere Weg eben ist die legale Arbeitsmigration. Es gibt einen kurzen Absatz Migration in den Arbeitsmarkt. Da kommt dieses CSU-Wort des Fachkräftezuwanderungsgesetzes drin vor. Da weiß man erstmal noch nicht, was da alles drunter fallen soll. Aber Horst Seehofer hat eben in der Pressekonferenz ausdrücklich darauf hingewiesen, da soll mit dabei sein, das Modell, das man derzeit mit dem Westbalkan pflegt, nämlich legale Wege der Arbeitsmigration für Leute, die einen Arbeitsvertrag haben. Das heißt, die Arbeit finden aus dem Ausland, die aber unqualifiziert auch sein können. Das heißt, das sind Leute, wir haben ja eigentlich, was immer wieder vergessen wird, ein recht liberales Einwanderungsrecht, auch verglichen mit anderen europäischen Ländern oder international, aber eben für die Berufe, die wir gerne haben wollen. Und diese Abmachung mit den Westbalkanstaaten geht sehr viel weiter. Das sind also, da entfallen eben Vorrangprüfungen und Ähnliches zum Teil, auch für Leute, die nicht unter diese Wunschberufe fallen. Und das soll also offenbar in einer, ich weiß nicht wie allgemeinen Form, auch Möglichkeiten
aber weitergeben. Muss man doch nochmal sagen, also jahrelang streiten auch die Unionsparteien unter dem Begriff Einwanderungsgesetz. Peter Tauber kam damit mal, ist von den eigenen Leuten zusammengeschlagen worden. Das ist wieder zurückgeholt worden. Hier sind wir, 8. Oktober, Nacht vom 8. auf 9. Oktober 2017. Die Union nennt es Zuwanderungsgesetz, aber das ist das, worüber wir die ganze Zeit
geredet haben. Allerdings gab es ja das Fachkräftezuwanderungsgesetz, ist ja ein Kompromiss, den die Union schon beim Parteitag im letzten Jahr ausgehandelt hat. Und da steht auch im Regierungsprogramm, dass es ein Fachkräftezuwanderungsgesetz geben will oder im Wahlprogramm von Union, von CDU und CSU, dass man das will. Das heißt aber in dem Moment nicht mehr als die bestehenden Regelungen, die Gudula angesprochen hat, auch nochmal zu vereinfachen und zu strukturieren. Wenn da jetzt tatsächlich noch weitere Punkte dazukommen könnten, dann sind wir jetzt wirklich an einem anderen Punkt und auch an einem Punkt, wo Grüne und FDP nämlich mitgehen könnten, weil die wollen ja ein Einwanderungsgesetz, das im Moment noch ganz anders gestaltet ist, aber wo man sich treffen könnte.
Aber hier, das ist das Spielfeld für die Koalitionsverhandlungen jetzt mit Grünen und FDP. Da sind die überschneidenden Linien zwischen den Parteien.
Und zwar verknüpft mit einer überhaupt nicht überschneidenden Linie, nämlich mit den sicheren Herkunftsstaaten. Das hatte sich schon vorher angedeutet, dass FDP und Teile der Union gesagt hatten, sie wollten diese Arten der legalen Arbeitsmigration für die Maghreb-Staaten. Und damit wären wir eben im Gegenzug dazu, dass sich die Koalitionspartner bereit erklären, dass diese drei Staaten
Marokko, Algerien, Tunesien,
genau, genannt im Papier, ja, zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Was allerdings aus meiner Sicht ein bisschen schwierig ist in dem Zusammenhang, denn solange ich die Leute nicht abschieben kann, habe ich dann zusätzliche Möglichkeiten. Ich habe aber nicht die Grenze, die ich beim Westbalkan ja habe. Da habe ich ja mit Abschiebung wirklich gar kein Problem. Oder eben den, wie Rückführung so schön heißt, den freiwilligen Rückführungen. Das heißt, da funktioniert noch was im System nicht.
Aber das ist ja bei anderen Punkten, ehrlich gesagt, in dem Papier auch so. Also wenn man sich mal anguckt, Dublin-System verändern, reformieren, das ist ja auch was Deutschland nicht von sich aus alleine machen kann, sondern wo es wirklich abhängig davon ist, was andere EU-Länder auch machen und ob die da überhaupt mitziehen.
Also das ist trotzdem ein ganz wichtiger Punkt, weil Deutschland da wesentlich treibende Kraft ist. Und das ist der Punkt, den Pro-Asyl am meisten auch kritisiert. Weil das, was im Moment bei der Reform des Dublin-Systems vor allem geplant ist, das ist, dass es an den EU-Außengrenzen Zulässigkeitsprüfungen geben soll. Und das heißt im Prinzip, dass man im Wesentlichen nur noch die Fluchtwege anschaut und nicht die Schutzgründe. Und das wäre schon eine wesentliche Veränderung. Das wäre so ein bisschen, als würde man allgemein den EU-Türkei-Deal ausweiten auf die gesamten Außengrenzen in der Denkart. Das ist insofern etwas, was die Koalitionspartner schon auch alle sich entschließen müssten, mitzumachen. Insofern ist das nicht nur Wunschdenken nach außen, was man gar nicht beeinflussen kann, sondern das müssen auch Grüne und FDP wollen.
Und weiteres Schlachtfeld für die Koalitionsverhandlungen, wenig überraschend von Unionspositionen, der knappe Satz, der Familiennachzug zu subsidiär Geschützten bleibt ausgesetzt. Das betrifft im Wesentlichen die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge, wo die Aussetzung des Familiennachzuges im März nächsten Jahres ausläuft und entschieden werden müsste, ob das verlängert wird oder nicht.
Und das ist natürlich für die Grünen zumindest ein sehr emotionales Thema.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das eine rote Linie ist, die Grünen nicht überschreiten wollen, wo sie sagen, das ist uns wichtig, das ist für uns Verhandlungsmasse.
Die sie jetzt nicht benennen, die sie ausdrücklich nicht benennen wollen, auch nicht in dem Punkt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie das schwer hätten, das auf dem Parteitag zu vertreten.
Ich würde mal gerne weggehen von dem Inhaltlichen, auch mal auf die parteipolitische Auswirkungen gucken, weil das ja auch nicht nur ein Gespräch war, wo es wirklich um das Thema, um den Inhalt ging, um die Obergrenze an sich, sondern schon auch wirklich um Grundsätzlicheres zwischen CDU und CSU. Das war ein langer Streit und das hat eben vielleicht teilweise sogar die Stimmen gekostet im Wahlkampf oder in der Bundestagswahl. Und Stefan, du beobachtest die CDU schon sehr lange, du beobachtest Angela Merkel, du warst jetzt auch am Wochenende in Dresden beim Deutschen Tag der Jungen Union, hast da mitgekriegt, wie die Stimmung gegen Angela Merkel teilweise war. Hast du das Gefühl, dass so ein Kompromiss, so eine Aussprache dann auch wieder die Reihen hinter Angela Merkel schließen könnte? Hat sie sich dann gefallen getan?
Nein, das glaube ich nicht. Ich habe das in meinem Kommentar eine Oberflächenversiegelung genannt. Da wird ein Konflikt, der an der Oberfläche der Parteien aufgebrochen ist, bereinigt zunächst mal. Man macht sich bereit für diese Koalitionsverhandlungen, die jetzt anstehen und jetzt auch terminiert sind für die nächste Woche. Aber darunter schwelt ein Konflikt, der ist viel, viel tiefer gehender. Und das hat man da in Dresden auch bei diesem Deutschlandtag der Jungen Union des Parteinachwuchses deutlich gesehen. Nämlich die tiefe Kluft, die sich da dann auch sehr sichtbar zwischen den Unionsparteien durchzieht, am eindrücklichsten nach dem Auftritt von Angela Merkel, die eine Rede gehalten hat, dann lange über eine Stunde sehr intensiv, sehr kontrovers mit dem Parteinachwuchs da diskutiert hat. Sie ist am Anfang ihres Auftritts, als sie reinging in den Saal, ist sie mit freundlichem Applaus empfangen worden. Es gab dann bezeichnenderweise Buhrufe gegen Peter Tauber, den Generalsekretär, als der vorgestellt worden ist. Nach dieser Diskussion bekam sie dann von dem ganz großen Teil der Delegierten Standing Ovations. Die hat sie schon mitgenommen, aber der Block der bayerischen Delegierten, der Jungs, überwiegend Männer sind das, überhaupt sehr männlich geprägte Veranstaltung, die sind wirklich entweder mit verschränkten Armen sitzen geblieben oder haben spöttische Protestplakate hochgehalten. Da ist ein Riss, wo man sieht, gerade wenn es um die Person Angela Merkel geht, ist der eigentlich kaum noch zu kitten.
Was mir wirklich durch den Kopf geht, schon jetzt seit dem gestrigen Abend, hätte man sich das, was da gestern rausgekommen ist, tatsächlich eben, um sowas zu vermeiden, um so weitere Risse zu vermeiden, nicht auch schon früher überlegen können? Oder war der Leidensdruck einfach nicht hoch genug? Also war der Wahlkampf, war die eigene Position so viel wichtiger?
Nach meiner Wahrnehmung war das ja eine Strategie der CSU, aber natürlich eine hochproblematische Strategie, die ihre Inkonsistenz ja im Verlauf der Jahre hat. Ab 2015 die Opposition gegen Merkel machen, schwerer Fehler, Rechtsbruch, Herrschaft des Unrechts, drohend mit der Verfassungsklage, dann den ersten Scheinfrieden machen am Anfang des Wahljahres, ein gemeinsames Wahlprogramm, gemeinsam in einen Wahlkampf ziehen. Wenn wir, erinnert euch alle, wenn wir als Journalisten gefragt haben, aber was ist mit dem Streit um die Obergrenze, wurde gesagt, ach, das kriegen wir schon gelöst, fragen Sie doch nicht mal danach. Und jetzt kommt der nächste Schritt und es ist wieder das ganz große Problem im Interview der Woche mit dem neuen Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Katharina, das du geführt hast, aufgezeichnet am Freitag, wo er vor diesem Treffen dann sagt, ja, wir müssen ganz grundsätzliche Fragen klären, wir müssen erst mal sehen, ob wir überhaupt noch Schwesterparteien sind. Also das ist nach wie vor inkonsistent und gerade wenn wir auf die CSU schauen, da wird es noch massiv gern. Heute Morgen Interview mit dem Fraktionsvorsitzenden der CSU im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, der heute Morgen im Deutschlandfunk on Air sagt, auf die Frage, steht die Fraktion noch hinter Seehofer, der sagt, ich kann das nicht sagen, wir werden das diskutieren müssen, das ist schon ungewöhnlich.
Ja, das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass der Kreuzer, der heute nochmal so massiv reingegangen ist und so indirekt auch gesagt hat, dass der Rückhalt für Horst Seehofer auch nochmal wackeln könnte und dass es am Parteitag echt nochmal eine große Entscheidung wird. Ich fand das weil du das erwähnt hast, mit den Schwestern, Stefan, das hat Horst Seehofer heute auch nochmal erwähnt und hat gesagt, er hatte jetzt überhaupt keinen Zweifel mehr, dass da noch Schwestern, die zusammen sind, an einer Seite stehen. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist Oberflächenkosmetik, das sagt man jetzt. Aber wenn man vorher reingeht und sagt, da muss Grundsätzlicheres geklärt werden, dann müssen wir über einen Kurs entscheiden, ob die Union eine rechte Flanke schließen muss, ob sie mehr zur Mitte gehen muss, wie sie sich als Volkspartei aufstellen will. Das ist alles noch nicht geklärt und das kann sich echt auch nochmal auftun.
Und da fand ich beachtlich auch heute wieder in der Pressekonferenz Horst Seehofer, weil das ja zusammenhängt mit der Frage, hätte man das nicht früher haben können, wo er das vergleicht mit, ist ja auch im privaten Bereich, wo er irgendwie das vergleicht mit einer Familienstreitigkeit, wo man danach feststellt, ach, das hätten wir viel früher haben können. Das heißt, dass er selber diesen Streit und auch den verbleibenden Streit in einer Weise bagatellisiert, dass ich mir nicht sicher bin, ob das sinnvoll ist für ihn.
Und das kann dann möglicherweise auch von Seiten der CSU, die da ja am meisten betroffen ist, die größte Identitätskrise mit sich selber austrägt in diesen Tagen, möglicherweise dann nur noch durch eine personelle Neuaufstellung
gelöst werden. Obwohl die Frage ist, wie die aussehen können. Also wenn man auch mit CSU dann spricht, sagt keiner, der und der ist der Richtige. Also Markus Söder ist zwar der Name, der immer wieder genannt wird, aber der hat Freunde und Feinde und der polarisiert wahnsinnig. Und ich glaube nicht, dass der in einer Zeit, in der man eine Jamaika-Koalition im Bund hat, der Richtige ist, um in Bayern dann als Ministerpräsident und auch als Parteichef vielleicht auch eine vermittelnde Position einnehmen zu müssen. Also das kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihn die Partei mit vollem Rückhalt dann und mit 90% wählen wird, wenn er gegen Horst Seehofer antreten würde.
Also verdammt dazu, mit Horst Seehofer weiterzuleben möglicherweise.
Das wissen wir nicht, das werden wir sehen. Aber es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit, die auf uns zukommt. Letzte Abschlussfrage mit Ja oder Nein. Wären das einfache Jamaika-Verhandlungen oder macht es jetzt der Kompromissvorschlag noch schwieriger gemacht?
Vielen Dank für die Frage. Hätte ich sagen müssen, kommt Jamaika, hätte ich es nicht mit Ja oder Nein beantworten können, wären die Verhandlungen schwierig? Ja.
Ja, die werden absolut schwierig. Schwierigstes nächstes Thema wird Europa werden.
Ja, das.
Da sprechen wir das nächste Mal drüber.
Genau, dann bedanken wir uns fürs Zuhören, sagen Tschüss und wir freuen uns auch immer gerne über Rückmeldungen. politikpodcast@deutschlandfunk.de. Dort beantworten wir gerne Post, lesen gerne Post und freuen uns über alles, was wir bekommen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.